Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Was sexuelle Zufriedenheit bedeutet, das ist individuell. Das kann auch bedeuten, dass man keinen Sex hat, ne? Aber die sexuelle Zufriedenheit trägt eben maßgeblich auch zu der generellen Zufriedenheit bei.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter den Laken. Ich freue mich ganz besonders, heute Julia da zu haben. Hi!
Hallöchen!
Julia, ich schmeiß dich mal direkt in deinen Quickie rein und stelle dir jetzt 10 Klischees vor, die vielleicht wahr sind, vielleicht auch nicht. Und du sagst einfach, ja, nein, war falsch. Und ich würde sagen, wir legen los, oder? Bist du ready?
Yes!
Du wirst bei der Arbeit doch bestimmt manchmal selbst erregt.
Nein.
Sexszenen im Film kannst du nicht einfach genießen, du analysierst nur noch.
Nein.
Auf Partys bist du automatisch der kostenlose Sexberater für alle.
Ja.
Du hast mit deinen Klienten selber Sex.
Nein.
Du kannst immer zum Orgasmus kommen.
Gute Frage. Nein.
Sexualtherapie und Paartherapie, die sind doch das Gleiche, oder?
Ja. Sollte zumindest. Sorry.
Okay, dann gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Das finde ich spannend. Zu dir kommen doch nur Leute mit krassen Fetischen.
Nein.
Du hast mehr Sextoys als die durchschnittliche Person.
Ja.
Du gibst deinen KlientInnen Sexhausaufgaben mit nach Hause.
Ja.
Und letzte Frage. Du analysierst deinen eigenen Sex. Der Therapeutenkopf geht nie aus.
Nee, das wäre ja schlimm.
Oh ja. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du da bist. Julia, magst du dich uns mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Julia. Ich bin Julia Hähnchen, Paar- und Sexualtherapeutin. Und genau, ich arbeite als Paar- und Sexualtherapeutin. Und zu mir kommen ganz viele Menschen, die Fragen rund um Sexualität natürlich haben, aber vor allen Dingen ganz viel um das Thema Lust und Unlust. Und genau, ich mache natürlich auch ganz klassisch Paartherapie, also auch Konflikte in Paarebene sind auch da. Und ansonsten schreibe ich Bücher, habe auch einen Podcast und bin noch Dozentin. Genau, ja, so.
Mega cool, ich freue mich, dass du da bist. Für euch, die da zuhören, natürlich werden Bücher, Podcast und auch Julias Website verlinkt. Also falls ihr da vorbeischauen wollt, macht das auf jeden Fall. Julia, bei uns im Podcast ist es ja so, dass Leute oft am Anfang einmal ihren Körper beschreiben. Du bist ja in der Rolle der Therapeutin heute hier. Das heißt, ich würde total gern wissen, wie kann man sich denn deine Praxis vorstellen?
Ja, meine Praxis. Also erstmal kommt man rein in die Praxis und dann ist man in einem Vorraum und dann geht man ein paar Treppenstufen hoch. Aber ich habe auch einen barrierefreien Raum noch zur Verfügung. Aber da, wo man die Treppen hochkommt, da ist man dann in meiner Praxis und da würde ich sagen, dominieren die Farben Gelb, Pink und ja, so Orange-Gelb ist es eigentlich, so Pink-Rosa, ein paar schwarze Elemente und ganz viel Weiß. Ich glaube, so das sind so diese Farben, die man hier so viel sieht. Und wenn man sich jetzt auf den Stuhl setzt bei mir, dann sieht man meine bunte Bücherwand im Hintergrund. Also das ist der Blick, den die Klientinnen dann haben. Und ansonsten habe ich hier, was sehe ich jetzt noch hier? Ich habe noch ein Bild hier hängen von meinem Mann, der ist Künstler. Das hängt hier noch. Dann sehe ich eine Kaffeemaschine und ganz viele Bücher, die hier ganz chaotisch rumliegen, die keinen Platz mehr gefunden haben. Genau, ja. Und dann habe ich hier noch so ein paar Steiftiere. Nee, Schleichtiere. Steif ist nochmal was anderes. Ja, passt vielleicht auch hier, ja. Also Schleichtiere, genau, mit denen ich manchmal so Aufstellungsarbeit mache, weil ich bin ja systemische Therapeutin. Und genau, Ich hoffe, ich habe es jetzt ganz gut beschrieben. Es sind viele Bücher und Sextoys auch, aber die sind alle in den Schränken.
Ah, also gut versteckt sozusagen.
Genau.
Ah, schön, aber das klingt sehr gemütlich. Sag mal, wie viele Leute kommen denn live zu dir in die Praxis und wie viele Leute machen das denn online?
Mhm. Ich würde sagen, live 30% sind vielleicht live oder vielleicht sogar phasenweise auch mal 40%, aber ja, es sind schon deutlich mehr online, weil natürlich auch von überall die Leute dann kommen. Aber ich habe schon auch Menschen, die eine Stunde dann herfahren oder so, ne? Also gibt es schon auch. Ich würde mal so sagen 30-70.
Okay. Und wir hatten das jetzt am Anfang schon so schön, deswegen muss ich jetzt einmal ganz kurz nochmal rausfinden. Also Paartherapie versus Sexualtherapie.
Ja.
Wo ist da die Unterscheidung und mit welchen Problemen komme ich dann in welches Format sozusagen?
Ja, also naja, die Sexualtherapie ist natürlich ganz klassisch, wenn es sich halt vor allen Dingen um sexuelle Themen handelt. Orgasmusschwierigkeiten, Unlust, Erektionsprobleme, Schmerzen beim Sex, ne? Also es sind so diese, ich sag jetzt mal, klassischen sexuellen Themen oder auch Fantasien, wo man sich fragt, so ist es normal, ja, also die Frage nach normal ist natürlich ganz, ganz präsent, aber ne, weil du vorher das so meinst mit der Paartherapie, also aus meiner Sicht sollte eine Paartherapie oder generell eine Therapie immer auch die Frage der Sexualität einfach mit aufwerfen, also wenn zwei Menschen zu mir kommen, ist natürlich die Frage, und wie ist es bei euch sexuell, seid ihr da zufrieden damit, wie das läuft und so weiter und so fort, ist natürlich schon eine total wichtige und relevante Frage, weil wir da zum Beispiel auch aus Studien wissen, dass die sexuelle Zufriedenheit und was sexuelle Zufriedenheit bedeutet, das ist individuell. Das kann auch bedeuten, dass man keinen Sex hat, ne? Aber die sexuelle Zufriedenheit trägt eben maßgeblich auch zu der generellen Zufriedenheit bei, auch zum generellen Wohlbefinden eines Menschen. Und zwar, wenn man sich da halt keinen Druck macht, ne? Also auch ein asexueller Mensch kann sexuell befriedigt sein, ja. Die Frage ist daher für mich relevant, immer auch zu stellen. Also wie sieht sexuell aus? Sollte aus meiner Sicht auch eigentlich immer jeder Arzt oder Ärztin stellen, ja, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Genau, also sollte jede Therapieform, egal Paartherapie, Einzel-, Traumatherapie, Psychotherapie, whatever, sollte auch die Frage nach Sexualität stellen, aus meiner Sicht.
Mhm. Du hattest das gerade so schön aufgeworfen und ich glaube, das ist eine Frage, die sich ganz viele Leute bei ganz vielen Themen stellen. Was ist denn normal und was nicht?
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil da kommt halt so viel mit rein. Also am Ende ist es normal, Fragezeichen nach normal, ist immer so der Abgleich mit dem inneren Erleben und der äußeren Welt eigentlich, könnte man sagen, ne? Und gerade beim Thema Sexualität ist es halt schwierig, weil wir da so wenig Einblick in das tatsächliche Thema haben. Weil, weißt du, wenn du so ein paar befreundetes Paar hast, da kriegst du vielleicht sogar noch mit, wie die streiten oder so, ja, das kriegst du vielleicht sogar live mal mit oder was für Themen die so haben oder wie die halt miteinander sind, also da kann man sich auch was ableiten, da kann man auch gucken, wie ist denn das bei uns und so, aber das Thema Sexualität, da kriegen es die wenigsten Menschen wirklich mit, wie das bei Freunden ist, ja.
Eben.
Es gibt natürlich auch da manchmal Einblicke, aber genau, also das Tatsächliche, die Realität oder zu dem, was erzählt wird, ist halt eben eine Gap, könnte man sagen, ja. Und das macht es halt schwierig, weil was halt das Resultat ist, ist, dass wir uns immer mit einem Bild vergleichen, also mit einer Illusion, mit einer Vorstellung. Und deswegen ist die Frage, was ist normal, etwas, was wir eigentlich gar nicht beantworten können.
Mhm.
So, und das gibt uns halt keine Kontrolle und dann wird es schwierig, ne? Weil normal ist alles das, was wir selber als gut und wichtig für uns erfinden, aber was wir für uns empfinden, ne? Also was fühlt sich gut an für uns, was fühlt sich stimmig an, wo fühlen wir uns gesehen, was fühlt sich richtig an, ne? Das ist das Normal und das ist für jeden Menschen anders definiert, aber das macht es halt schwierig, weil wir das eigentlich nie abgleichen können, so, ja.
Ja, stimmt. Das ist einfach ein Thema, wo man einfach darauf vertrauen muss, was andere Leute so sagen und auch sehr, sehr beeinflusst ist von Gesellschaft und Medien, ne?
Genau.
Also right. Genau dieses Bild, was du beschrieben hast, ja.
Genau, das ist so dieses Prägung, das Thema, was ist eigentlich Sex, was ist eigentlich das und das und so. Und dann kommt halt natürlich noch die gesellschaftliche patriarchale Prägung mit rein und dann wird's halt wirklich kompliziert am Ende auch, weil was ist dann wirklich meine Fantasie und was ist eigentlich von einem alten weißen Mann geschrieben, so, ne? Das ist ja dann die Frage, die bleibt.
Spannend. Ja. Hast du das so wahrgenommen, also dass eben auch viele Leute ihre Fantasien schon davon diktieren lassen mussten oder lassen, was eben alte weiße Männer irgendwann mal erfunden haben?
Ja, wir alle.
Mhm.
Wir alle, ne? Also schau dir ein Porno an, schau dir an, wie Frauen in den Medien dargestellt werden. Das sind eigentlich immer die Vorstellungen von irgendwelchen älteren weißen Männern, die in Chefsesseln sitzen und die das eben auch vorgeben, unsere Gesellschaft. Also, ne, also das ist jetzt natürlich sehr runtergebrochen, weil man muss es natürlich nochmal differenziert betrachten, aber am Ende ist alles, was wir auch sexuell erleben, was wir fühlen, was wir wahrnehmen, etwas, was geprägt ist, ja, etwas, was vorgegeben ist, was ein System hat. Und das zu verstehen, kann total entlasten. Genau darüber schreibe ich übrigens gerade mein neues Buch. Also dieses Thema, wie hängt es denn, also was ist die Beschreibung von Lust eigentlich und warum haben wir vielleicht manchmal Unlust? Was führt denn da, was für feministische Themen können uns da vielleicht entlasten auch an der Stelle? Ne? Also das beschäftigt mich schon sehr in meiner Paartherapie auch, weil das am Ende ganz viel mit dieser Frage zusammenhängt, was ist normal? Ja.
Voll. Magst du ein bisschen von dem Buch erzählen? Also wo kriegt man es her? Wie heißt es? Und so weiter und so fort. Natürlich, ne, ihr da draußen, Link ist natürlich in der Folgenbeschreibung. Obviously.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, also mein jetziges, letztes Buch quasi, Kopf aus, Lust an, da geht es ja viel darum, wie kann ich Lust wieder aktivieren? Was brauche ich denn dafür, damit ich wieder in eine Lust komme? Und mein jetziges Buch, was ich jetzt gerade schreibe, Lust macht Begehren, kommt im November. Genau, da geht es, wie der Name schon so ein bisschen sagt, es geht halt auch um diese Machtkomponente, um diese Begehrenskomponente. Wie sind wir überhaupt aufgestellt zu dem Thema? Was prägt uns da eigentlich? Und die Frage ist am Ende, wie können wir feministisch dazu beitragen, dass wir authentische Beziehungen leben? Also was hilft da, diese feministische Perspektive? Und darum geht's. Es ist also auch eine Antwort auf die Frage, wie können wir Lust in Beziehungen feministisch und authentisch leben? Aber es geht auch ganz viel darum, um die Frage, okay, warum ist es überhaupt, wie es ist? Also, ne, also meine These ist nämlich die, dass ich sage, Unlust ist eigentlich ein sehr strukturelles Problem. Es ist kein Einzelfallproblem, sondern es ist ein sehr strukturelles Problem. Und genau, das ist so ein bisschen das, was ich halt in der Praxis so oft sehe. Und das habe ich jetzt gerade niedergeschrieben, sozusagen.
Du hast gerade gesagt, du siehst das in der Praxis auch oft.
Mhm.
Das heißt, Unlust ist eins der Hauptthemen, mit denen Leute zu dir kommen.
Ja, ich würde schon sagen, aber das kann man auch soziokulturell ganz gut einordnen, dass wir halt immer solche Bewegungen haben. Also eine Zeit lang war der Orgasmus zum Beispiel viel stärker vertreten, auch in der Außenwahrnehmung, in den Medien und dann dementsprechend halt auch in der Therapie. Jetzt gerade ist halt das Thema Unlust und Lust halt sehr stark vertreten, ne, weil es da ja auch viel darum geht, sich selber in den Fokus zu stellen, Mental Load, wie beeinflusst das alles die Lust und so. Und es geht eben ja medial gerade auch stark darum, wo auch mein Buch angreift, ist so diese Sexkultur, was wir eigentlich haben, ne, dass Sex so sehr zentriert eigentlich ist als etwas, was laufen muss, weißt du, so, wenn das nicht läuft, was ist dann mit der Beziehung falsch und so, ja, und darum geht's in meinem Buch eben auch sehr stark, dass das ja auch schon sehr gemacht ist, also diese Frage nach wie viel Sex ist normal, so zum Beispiel, ja, und das sehen wir jetzt halt medial gerade sehr stark, was so diese Bewegung auch zeigt, so, okay, Me-Time und Wellness und gönn dir doch mal Solo-Sex und kauf dir doch mal ein Sextoy und so, ja, das ist so dieses Thema da dazu. Und deswegen ist gerade eben Unlust ein sehr präsentes Thema bei mir in der Praxis, ja. Und wie gesagt, das kann man aber auch sehr gut immer erklären. So, was ist gerade medial einfach auch Thema und so. Und das merke ich dann natürlich auch in der Praxis. Und ein anderes Thema, was bei mir auch sehr stark ist, ist halt neurodivergent plus Paarebene, Sexualebene, also Menschen mit ADHS, Autismus. Da habe ich auch viele Paare bei mir oder Einzelpersonen in der Praxis. Und habe mich da auch so ein bisschen spezialisiert, finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es ist auf jeden Fall sehr präsent bei mir, ja.
Okay, spannend. Magst du uns vielleicht mal einen Hot-Tipp geben, wenn ein Paar ein Thema hat mit Lust, Unlust oder zum Beispiel ein unterschiedlich hoher Libido zum Beispiel? Was ist so ein Hot-Tipp, den du Leuten geben kannst, um sich da gut zusammenzufinden?
Also der Hot-Tipp ist immer Kommunikation, ja. Das ist sowas, das hört man ja immer. Aber ich muss sagen, das ist schon ein ganz großes Thema, dass die meisten Menschen, die ja auch bei mir dann sitzen, die haben vielleicht oberflächlich über irgendwas gesprochen, aber eigentlich nicht so wirklich über die eigenen Bedürfnisse oder auch über die Vorstellungen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also viele, die zu mir kommen, die streiten halt ganz viel um die Frage, wieso haben wir keinen Sex mehr? Wir brauchen öfter Sex, ne? Und viele dieser Paare, die streiten dann wirklich ganz viel darum, wieso findet kein Sex mehr statt, warum kommst du nicht auf mich zu und so weiter. Was sie aber dabei vergessen, ist zu fragen, warum haben wir eigentlich keinen Sex? Warum haben wir keine Lust? Und das ist so ein typisches Beispiel eigentlich da dafür, wo Kommunikation oft dann auch schief läuft, weil ne, die kommen dann und sagen, ja, wir reden ja total viel. Ja, aber über was redet ihr? Und das ist halt in der Paartherapie oder Sexualtherapie, je nachdem, ob halt jemand einzeln kommt oder als Paar, ist dann halt der Fokus ganz stark da drauf. Und ich sehe mich da in der Rolle auch stark als Übersetzerin, als Dolmetscherin für den anderen Part eigentlich, ne, weil oft dadurch, dass wir dann schnell im Streit auch sehr persönlich angegriffen sind, sehr unser Selbstwert im Fokus steht, vergessen wir manchmal die andere Person und das ist total normal. Oder wir haben den Blick auch gar nicht zu sagen, ich sehe dich jetzt auch, ja, weil ich bin selber gar nicht gesehen, wie soll ich dich jetzt sehen? Und das ist quasi dann mein Part, dass ich beide Teile sehe und das so ein bisschen übersetze für den anderen. Genau, aber der Hot Take wäre tatsächlich, eine wahrhaftige, authentische Kommunikation zu ermöglichen, ist super wichtig.
Oh, das glaube ich. Ich glaube, das verlangt aber auch wirklich, dass man mal in sich reinschaut und weniger drüber nachdenkt, was der andere für einen tun sollte, sondern eher, was einen selbst bewegt und was man als Bedürfnis dahinter hat, oder?
Genau, und das macht's halt schwierig und das ist total verständlich und das kenne ich natürlich von meiner eigenen Partnerschaft auch. Wenn wir im Streit sind, dann sind wir halt viel damit beschäftigt, für unsere Vorstellungen zu kämpfen, für ich will gesehen werden zu kämpfen, ne? Und dann macht es das auch schwierig und gar nicht böswillig, aber es macht es dann halt total schwierig, auch die Bedürfnisse des anderen zu sehen, wahrzunehmen, anzuerkennen und auch anzuerkennen, dass die andere Person da einfach anders ist und nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Das ist halt auch so ein ganz großes Thema. Man könnte auch sagen, ich kann halt nicht in eine Glaskugel gucken, ich kann keine Gedanken lesen. Ich sag dann immer Gott sei Dank, ne? und wäre auch nicht so optimal. Genau, aber deswegen, man muss halt drüber sprechen und man muss auch ein Stück weit davon Abstand gewinnen, zu sagen, ich stelle mir vor, wie die andere Person reagiert und wenn die das nicht macht, dann bin ich ganz arg enttäuscht. Ne?
Ja. Gibt es Möglichkeiten, also wenn man sich schon da so, wenn die Dynamik schon so ist, dass man eben im Streit ist und gar nicht so gut da rauskommt und wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich schnell zu dir auf die Couch zu setzen und eine Moderatorin mit reinzunehmen, die übersetzen kann, wie könnte man da rangehen? Also gibt es so, ich sag mal, Standard-Kommunikationsmuster oder Mittel, wo du sagst, hey, schreibt euch doch mal was auf oder formuliert Sätze immer so und so, ne? Also wie macht man es alleine, wenn man dich nicht da hat?
Also was ich immer ganz gerne auch als so Takeaway in so Podcasts und so sage, ist eigentlich eine Methode, die ich in meiner Beratung anwende, die ich so für mich einfach so entwickelt habe über die letzten Jahre. Da schreibe ich jetzt in meinem neuen Buch auch nochmal darüber. Und zwar die Methode der Einladung. Also ne, viel in Paartherapie, was ich merke, ist, dass es oder das ist ja auch kein Geheimnis, es ist schnell so in einem Angriff und so einer Verteidigungsmodus. Und was da einfach entlasten kann, ist so die Idee der Einladung. Ich lade die andere Person ein. Zum Beispiel, ich lade sie ein zum Sex auch, ja. Weil da könnte man auch schön fragen, wie und wer initiiert Sex bei euch? Was oft so dann das, ich werde halt dann so an den Busen gefasst und so, aber das ist ja keine Einladung vielleicht, die ich möchte, ne? Also das kann man auf der Ebene ganz wunderbar machen, aber es geht auch auf der kommunikativen Ebene. Wie möchte ich dich einladen, mich kennenzulernen? Wie möchte ich dich einladen, dass wir über das Thema sprechen? Wie möchte ich dich einladen? Wollen wir gemeinsam eine Lösung finden oder wollen wir kämpfen? Also diese Einladung ermöglicht eben gedanklich schon was eher Öffnendes und ne, dieses um etwas zu kämpfen. Ich muss da so für kämpfen, dass ich gesehen werde. Das macht oft sowas zu. Und das merke ich eben, das kann entlasten, wenn wir mehr so in diese Einladung denken. Und es könnte dann zum Beispiel so sein, dass man sagt, Schatz, ich merke irgendwie in letzter Zeit, das belastet mich total, wie wir das machen mit dem Streiten. Und ich würde da gern eine gemeinsame Lösung finden, weil ich dich so mag.
Oh, das ist schön, ja.
Ja. Und das ist halt was ganz anderes, wie zu sagen, immer machst du den Müll nicht richtig. Was soll denn der Scheiß? Ich habe jetzt hier keinen Bock mehr und Sex haben wir auch nicht mehr. Also ehrlicherweise, ja, ich glaube, wir müssen uns trennen. Ja, das ist halt was anderes, ja.
Mhm.
Genau, also ne, es ist halt so dieses Einladende, das öffnet. Man kann dadurch auch sich ein bisschen zeigen mit seiner Verletzlichkeit, was ja auch so ein Mythos ist. Mach dich bloß nicht verletzlich, sonst wirst du, ja, was eigentlich verletzt? Ach so, okay. Ne, also genau, da kommt halt viel zusammen. Und das Einladende kann halt auch sich selber so ein bisschen mehr zeigen, finde ich. Ne? Genau, also das ist so ein Tipp, den ich mitgeben kann.
Mega schön, danke dir. Sag mal, ich habe eine Frage, das ist mir jetzt gerade so aufgekommen, als du das erwähnt hast. Gibt es auch Paare, die zu dir kommen, wo du dir denkst, boah, eigentlich wäre vielleicht eine Trennung gut? Und gibt es auch Paare, die durch so eine Therapie drauf kommen, hey, eigentlich tun wir uns nicht gut, lass uns trennen?
Also beides mit Ja und Nein zu beantworten, weil natürlich kommen hier Paare her, wo ich denke, warum sind die zusammen oder es wäre vielleicht besser, dass die sich trennen. Und das sind, glaube ich, ganz legitime Gefühle, die jede Paartherapeutin, jeder Paartherapeut kennt, ja, weil man natürlich auch in einen Vergleich geht, weil man natürlich auch vergleicht die anderen Paare, die zu einem kommen und so weiter und so fort. Am Ende ist es natürlich eine Entscheidung, wo das Paar trifft und ich stelle die Fragen, die in diese Richtung gehen. Für mich ist es wirklich dann ein Unterschied, wenn ich merke, hier geht es um Gewalt, hier geht es um psychische oder sexualisierte Gewalt, um Missbrauch. Das ist für mich dann eine ganz andere Hausnummer. Da werde ich dann auch ganz klar und deutlich. Und alles andere ist für mich immer so eine Frage von, wie wollen die das? Und diese Frage stelle ich, ja. Aber es ist eher selten, dass ich jetzt denke, oh, die müssen sich unbedingt trennen und das ist ja ganz schrecklich und jetzt muss ich auch die Fragen dahin stellen. Das würde ich so natürlich auch nicht machen, ne? Sondern für mich ist es halt entscheidend, wenn ein Paar kommt und ich habe das Gefühl, die sollten sich eigentlich trennen, dann frage ich mich, okay, warum denke ich das? Was für Fragen sind dann für die auch relevant, um diese Fragen zu lösen? Weil häufig stellen die sich die Frage ja auch, sollten wir uns eigentlich trennen?
Ja, klar. Ne? Mhm. Ja. Haben sich schon mal welche getrennt nach so einer?
Ja, 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 na klar. Also viele kommen auch, da ist die eine Person eigentlich schon gar nicht mehr dabei.
Ach,
ne?
Krass.
Genau, also das ist, ne, die kommt dann halt so alibimäßig mit und ne, gar nicht böse gemeint, weil es gibt ja von beiden Seiten, ne, es kann zum Beispiel auch sein, eine Frau, die sagt, okay, ganz ehrlich, jetzt haben wir seit Jahren gearbeitet, habe ich versucht und so weiter und so fort und jetzt, wo es eigentlich zu spät ist, jetzt kommst du um die Ecke und sagst, okay, Paartherapie wäre ja ganz gut, ne, jetzt ist halt zu spät, so, ich gehe jetzt nochmal mit, dir zuliebe, damit du vielleicht abschließen kannst, aber für mich ist eigentlich durch das Thema, ne, also es kommt halt immer total drauf an, aber ja, natürlich, ich habe hier auch schon Menschen begleitet, wo in der ersten Sitzung eigentlich klar war, okay, die arbeiten da gemeinsam, beim nächsten Termin kommt dann nur noch er oder sie, ja, also das ist manchmal so. Und natürlich habe ich hier auch Paare begleitet, die am Ende gesagt haben, okay, ich glaube, es wäre vielleicht doch gut, wenn wir uns trennen, ne, aber das ist schon eher, es ist schon eher die Ausnahme, die Regel ist schon eher die, dass Menschen zu mir kommen, die an der Beziehung arbeiten wollen und es auch tun, ne, ja.
Schön, okay, ja. Du hattest gerade erwähnt, dass du eben neben Lust, Unlust auch ein Schwerpunktthema auf Neurodivergenz hast. Mhm. Magst du mir mal verraten, was so die gängigen Themenstellungen in der Überschneidung Neurodivergenz, Sexualität sind?
Ich glaube, es gibt einfach ganz viele falsche Vorstellungen von Norm. Und für neurodivergente Menschen passt die Norm halt ja noch weniger wie für neurotypische Menschen. Auch für neurotypische Menschen passt es schon nicht, ja. Aber bei neurodivergenten Menschen, da wird es dann halt noch fataler, wenn man es nicht richtig deutet. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Viele Paare, also wir reden ja oft von Kommunikation. Man muss halt besser kommunizieren. Man muss es halt besser beschreiben und so weiter und so fort. Und lasst mal darüber reden und so. Für neurodivergente Menschen ist Kommunikation nicht immer das Wichtigste. Ja, weil Kommunikation da eben manchmal auch eigentlich das noch verschlimmert. Beispielsweise jemand mit ADHS oder auch Autismus könnte sich ganz kleinteilig im Detail verlieren, was nie dazu führt, dass die beiden eine Lösung finden. Das kann total frustrierend für beide oder für die eine Person. Das heißt, Kommunikation ist hier nicht das Ziel oder die Lösung. Ja, man könnte es sogar noch weiter runterbrechen und könnte sagen, für viele neurodivergente Menschen, die haben kein Kommunikationsproblem, sondern die haben ein Organisationsproblem.
Ah.
Das heißt, es geht eigentlich auch darum, die Beziehung anders zu organisieren, den Alltag besser zu strukturieren, Dinge besser. Also das wird ganz häufig auf der emotionalen Ebene diskutiert, aber eigentlich ist es eine Sachebene.
Das ist ja spannend. Das muss man ja auch erstmal dann sehen, finden und neu ordnen dann, ne?
Genau, und das Problem ist, dass die gängige Paartherapie, sage ich jetzt mal, eben ja auf dieser emotionalen Ebene ist, unterwegs ist. Ne? Also wir sind ja dafür ausgebildet zu fragen, wie geht's denn dir damit und was macht denn das mit dir und oh, und wie könntest du das vielleicht jetzt noch anders formulieren, dass dein Partner und und wo spürst du das denn und so, oh ja, ja, aber bei neurodivergent wäre vielleicht eher die Frage, okay, was brauchst du, um deinen Tag gut zu organisieren? Was muss denn dein Mann tun, damit das hilfreich ist? Was darf er auf gar keinen Fall tun? Ne? Also vielleicht ist es gar kein emotionales Problem, sondern es ist ein Problem von Ordnung. Es ist ein Problem von Struktur. Es ist ein Problem von, das ist nicht gut organisiert. Ne? Und vielleicht ist das Problem, dass wir zu viel drüber sprechen.
Das ist ja spannend. Und wenn man das jetzt aufs Sexleben überträgt, ist das dann auch eine Sache von, wenn, dass man, ich sag mal, neurotypischen Menschen sagt, hey, du musst deine Bedürfnisse äußern, das kannst du so und so und so machen. Und bei Neurodivergenz ist das vielleicht gar nicht so sinnvoll manchmal und man findet andere Wege?
Ja, nein. Also bei Neurodivergenz, gerade zum Beispiel bei ADHS, geht es ganz schnell um Selbstwert. Also Menschen mit ADHS sind ganz schnell im Selbstwert angegriffen und das soll jetzt nicht negativ sein, sondern man muss einfach verstehen, dass bei Neurodivergenz der Selbstwert immer vor der Beziehung steht. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, ja. Und das kann beim anderen dazu führen, dass die andere Person sagt, ich fühle mich da nicht gesehen von dir, es geht immer nur um dich und so weiter und so fort. Ne? Also da passieren auch schon ganz viele Missverständnisse. Die ADHS-Person aber sagt, und ich fühle mich überhaupt nicht geliebt, ja. Also das sind so ganz, ne, also eigentlich sind wir auf zwei Ebenen unterwegs. Wir sind auf einer emotionalen versus einer anderen emotionalen Ebene unterwegs. Und was braucht es da? Es braucht eigentlich auch wieder eine Übersetzung. Und für die Person mit ADHS braucht es zum Beispiel das Verständnis, okay, es geht hier immer ganz schnell, ich bin sehr schnell meinem Selbstwert angegriffen, so. Berührt, könnte man auch sagen, um es ein bisschen positiver oder neutraler zu definieren, ja. Und natürlich hat es eine Geschichte und bei ADHS kommt halt hinzu, dass man schon früh in der Kindheit oft eben das Gefühl bekommt von du bist falsch und anders und komisch und so weiter, ja. Und dann hat es aber auch was mit dem Gehirnstruktur, mit der Gehirnstruktur zu tun. Also es ist nicht nur ein, ich habe das so erlernt und gelebt und erfahren, sondern es ist auch etwas Strukturelles. Und das ist jetzt nochmal ein großer Unterschied zu der anderen, zu normalen Paartherapiesitzungen, weil ein neurodivergenter Mensch wird es nie so in der im Grunde ändern können.
Das heißt, da muss dann eher die Partnerperson schauen, wie sie sich
anpasst. Nein. Da muss sich niemand anpassen. Die Person mit einem ADHS muss es verstehen. Und die andere auch. Das heißt, dieses, ja, so bin ich halt, wird ja oft als sehr negativ gelesen. Und das stimmt auch, weil wenn jemand sagt, so bin ich halt, ja, dann ist das auch eine Art Verteidigung zu sagen, okay, dann muss ich da vielleicht auch nicht hingucken. Wie kann ich mich verändern? Bei neurodivergenten Menschen stimmt es aber ein Stück weit, weil so ist sie halt, die Person. Ja, also das ist eine Struktur des Gehirns. Das kann man nicht verändern. Ja. Und ja, ich kann damit lernen, umzugehen und ich kann vielleicht meinen Impuls da auch lernen zu trainieren und bin dann vielleicht nicht mehr ganz so schnell angegriffen oder kann das besser einordnen. Aber genau das muss man halt tun. Und das verändert sich halt in einer Paartherapie schon extrem, wenn ich das Neurodivergente nicht auf dem Schirm habe, weil einer neurotypischen Person, da würden wir ja vielleicht eher nochmal gucken, okay, was für Bindungserfahrungen und wie können wir das vielleicht besser, wie kannst du da mehr mit deinem Selbst, werden mit deinen Glaubenssätzen arbeiten? Und ja, das mache ich mit einer ADHS-Person auch. Aber bei einer Person mit ADHS ist für mich nochmal ganz klar, das ist auch was Gehirnstrukturelles, ja, was einfach für immer so sein wird. Das wird immer der erste Impuls sein. Ja? Und man könnte eigentlich sagen, man kann von neurodivergenten Menschen schön viele Dinge für neurotypische auch ableiten. Ne? Aber trotzdem ist es halt ein Unterschied. Ja? Und das heißt nicht, dass die andere Person das regulieren muss. Ganz im Gegenteil, das muss die eigene, also das muss die ADHS-Person regulieren. Aber die neurotypische Person oder die Partnerperson muss es schon auch verstehen.
Ja, klar.
Ja.
War ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also es ist super wichtig, das genau. Dann eben zu wissen.
Genau, ja. Und deswegen, also ich mache da auch Fortbildungen für Paartherapeutinnen und Sexualtherapeutinnen, weil man lernt es tatsächlich leider noch nicht in der Ausbildung, ne? Mhm. Weil es ja auch einfach ein relativ neues Feld ist, so, ja. Genau, aber ja, ja.
Spannend. Danke dir. Ich glaube, das ist was, wenn Leute das hören, dass man sich auch eventuell wiederfindet und sich denkt, aha, guck mal.
Ja, also auch bei der Weiterbildung, wenn ich dann Paartherapeutinnen da sitzen habe, die sind ja auch, also die Gruppe ist immer dann sehr witzig, weil die Hälfte ist meistens neurotypisch und die andere Hälfte oder vielleicht sogar ein bisschen mehr sind neurodivergent und die sagen dann selber auch, oh Mist, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte unsere Beziehung vielleicht gehalten oder hätte ich das mal früher gewusst, dann wäre unsere Paartherapie vielleicht nicht so ins Leere gelaufen oder so, ne? Also da steckt auch viel Schmerz drin am Ende, ne? Ja.
Ja, natürlich.
Ja. Und bei ADHS und Autismus ist natürlich auch die Sexualität eine andere. Also auch da verändert sich einfach viel, ne?
Inwiefern ist die Sexualität eine andere?
Also beispielsweise bleiben wir beim Thema Lust, ne? Das kann man wieder sehr schön auf neurotypische Menschen umdeuten auch übrigens. Aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir im ICD-10 ja schnell Kategorien haben, wann ist jemand zum Beispiel, hat eine Funktionsstörung. Ne? Bei Unlust ist zum Beispiel so, wenn jemand ein halbes Jahr kein Interesse an Sex, kein Interesse an Solosex oder Fantasien etc. hat, dann gilt jemand als, hat eine sexuelle Funktionsstörung, hat einen Libidoverlust, also ist quasi, hat da eine Funktionsstörung. So, jetzt ist natürlich, ne, wir müssen es kategorisieren, ja, aber das Leben spielt ja doch manchmal sehr anders, ja. Beispielsweise, wenn man Mutter wird oder so, kann halt auch sein, dass man einfach mal ein Jahr lang allein durch Hormone keine Lust hat. Ja, gut, per Definition wäre man dann, hätte man eine Funktionsstörung. Und das würde ich halt gerne mal in Frage stellen, weil ich das nicht so sehe. Und gleichzeitig ist aber bei neurodivergenten Menschen die Frage nochmal, okay, ist mein Hyperfokus gerade auf Lust und Sex oder nicht? Also habe ich da gerade Interesse dran oder nicht? Und wenn ich da kein Interesse dran habe, dann kann ich halt auch mal 2 Jahre keinen Bock auf Sex haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das dann eine Funktionsstörung ist, sondern ja, das Interessenfeld ist gerade anders, weil man hat vielleicht Sexualität für sich schon verstanden so und hat da jetzt irgendwie gar nicht so Interesse dran. Ja, das ist so das eine. Das andere ist aber nochmal wichtig zu verstehen, dass bei ADHS oder Autismus kann sich das auch tagesweise, monatsweise verändern, was in einer Funktionsstörung nicht der Fall wäre. Also nicht unbedingt, ja. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, emotionale Dysregulation, am Morgen wirke ich extrem depressiv, am Abend nicht mehr. Jetzt könnte man sagen, ist die manisch depressiv? Ja, oder sie hat halt ADHS, ja. Weil die Stimmungen durch das emotional Dysregulierte halt schnell springen. Und genauso ist mit Lust. Keine Ahnung, letzte Woche hatte ich noch viel Lust, jetzt gar nicht mehr. Dann kommen noch die Hormone dazu, wo bin ich im Zyklus und so. Genau, also auch da, Unlust ist bei ADHS oder auch bei Autismus relativ normal, auch phasenweise, ne? Und viele würden bei ADHS wahrscheinlich eher sagen, ja, die haben wahrscheinlich immer Lust oder so. Mhm. Ne?
Aber wichtig zu wissen als Partnerperson und auch selbst genau. Als neurodivergente Person, ne?
Genau. Ja. Ja.
Ah, krass. Sag mal,
was macht das mit dir jetzt?
Wenn du magst, würde ich gerne nochmal so einen kleinen Ausflug machen in so, ich sag mal, kleinere Stories, weil ich finde, wir haben jetzt ne, so große Themenblöcke sehr gut angesprochen und ich glaube, gerade wenn jetzt jemand sich selber wiederfindet und sich denkt, ah, das bin ja ich, das wäre dann der perfekte Zeitpunkt, um dann diese Folge dem Partner zu schicken und zu sagen, guck mal. Aber also ich würde zum Beispiel total gerne wissen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber Julia, welche Leute kommen denn zu dir und wann ist der Punkt, wo du sagst, hey, eine Therapie wäre doch vielleicht ein guter Ansatzpunkt.
Also Therapie würde ich jedem empfehlen. Mhm. Ne? Also bevor die Krise da ist, ne? Also vorher. Also ich gehe mit meinem Mann auch regelmäßig in Paartherapie. Und zwar machen wir das immer dann, wenn es gerade sehr gut läuft, weil dann kann man natürlich auch gut dran arbeiten. Ja? Wenn die Krise schon da ist, ist es halt schwieriger. Geht auch, aber ist halt viel anstrengender. Genau, und wer zu mir kommt? Alle. Also ich habe 18-Jährige, also bei mir geht's ab 18 Jahren los. Ich habe Menschen, die sind 18. Ich habe hetero, homosexuell, bisexuell. Ich habe alle möglichen Identitäten auch bei mir, ja. Alle möglichen Beziehungskonstellationen, offen, monogam, whatever. Und geht auch bis ins hohe Alter. Also ich muss gerade mal überlegen, wie alt meine älteste Klientin in dem Fall war. Ich glaube 70 oder so. Also genau, auch da ist das Spektrum ist groß, ja. Und auch von Student über Studentin über, keine Ahnung, Verkäuferin, Verkäufer zu Unternehmerin. Ne? Also auch da ist das Feld weit.
Breit gestreut, ja.
Genau.
Hast du so einzelne Leute oder Stories im Kopf, wo du sagst, boah, das war schon besonders lustig oder krass oder spannend? Also wenn wir uns auf einer Party treffen und ich dich frage so, boah, was hat richtig Eindruck gemacht bei dir?
Würde ich dir sagen, das kann ich dir leider nicht verraten, weil ich habe einen Datenschutz. Aber man kann tatsächlich in meinem Podcast da eigentlich ganz gut reinhören. Das ist ja öffentlich, ne? Da kann man gucken, was sind das so für Geschichten, die zu mir kommen. Diese Podcast-Geschichten, diese Podcast-Beratungen, die ich führe, das spiegelt auch schon ganz gut die Beratung wieder. Natürlich habe ich noch mehr Paarberatung auch im Alltag. Das findet man jetzt im Podcast zumindest noch nicht, weil das einfach auch mit der Aufnahme ein bisschen schwieriger ist, finde ich. Dass dann beide sprechen können und so mit Mikrofon und so. Genau, deswegen findet man das jetzt nicht so sehr. Genau, aber was für mich halt schon so beeindruckende Stories sind eigentlich immer die, wenn Menschen so verstehen, warum sie so sind, wie sie sind oder wo sie sich dann wirklich auch für ihre Bedürfnisse einsetzen, ne? Weil klar, früher fand ich auch spannend, Geschichten irgendwie zu hören, wo es irgendwie um sexuelle Fantasien geht oder um irgendwelche Kings und so, ne? Aber das hat sich mit den Jahren einfach auch wirklich verändert. Also es gibt nichts, was ich noch nicht gehört habe, glaube ich. Das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr so, oh krass, ja. Was natürlich am Anfang von der von dem Beruf, glaube ich, schon auch ein Stück weit normal ist, dass man ja auch selber mit Geschichten konfrontiert wird, die einem, die man jetzt vielleicht aus der eigenen Erfahrung nicht kennt oder so, ja. Und natürlich verändert sich auch das Blick auf Sexualität und so weiter und so fort. Und klar, natürlich gibt's am Anfang, gab es ganz viele solche Geschichten, wo ich auch so krass, oh, okay, interessant und so. Ja, aber das ist schon lange nicht mehr der Fall, so dass ich so irgendwie so krass geschockt und überrascht bin oder sowas. Weißt du, also das nimmt einfach ab mit der Zeit. Und wie gesagt, auf Partys würde ich das halt auch gar nicht erzählen, ehrlich gesagt. Weil halt einfach, ja, weil ich halt eine Schweigepflicht ja auch habe. Aber wenn einen das mal interessiert, hört doch einfach mal in den Podcast rein, weil da kriegt man, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, dass es am Ende halt auch ganz viel um so Normales geht. Ich will es gar nicht einordnen, aber genau, ja, so könnte man es, glaube ich, beantworten, die Frage, ja.
Du hast gerade von deinen Anfängen gesprochen.
Mhm.
Wie wird man denn, was du bist? Und wie hast du dich entschieden, diesen Karriereweg zu machen?
Es gibt ganz unterschiedliche Wege, Pansexualtherapeutin zu werden. Ich habe mich daraus entschieden, also ich bin, wo fange ich jetzt an? Fange ich jetzt ganz am Anfang an? Also ich bin aufgewachsen auch mit so einem Gefühl von, ich werde nicht so richtig verstanden. Ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man das so auch in Teenagerzeit hat und dass ich damals eigentlich schon mir gewünscht hätte, dass ich irgendwie so jemand habe, der mich versteht und irgendwie das so übersetzt, ne, was ich eigentlich möchte, so, ja. Genau, und im Prinzip habe ich das halt zu meinem Beruf gemacht. Ich habe dann relativ früh gewusst, ich möchte irgendwie so als Therapeutin arbeiten. Ich weiß nicht, ob du den Film Freaky Friday noch kennst.
Natürlich, mit Lindsay Lohan und, ne?
Genau, der wurde ja gerade nochmal, da gab es ja nochmal so einen zweiten Teil irgendwie. Aber genau, mit solchen Filmen bin ich halt aufgewachsen und da ist die Mutter ja Therapeutin. Und ich weiß auch nicht, aber damals dachte ich schon so, boah, da hätte ich irgendwie, da sehe ich mich so irgendwie, ja. In diesem, und wie geht es Ihnen damit? Nee, Quatsch, aber genau, das fand ich irgendwie halt schon immer eine ganz tolle Vorstellung irgendwie und fand halt auch immer die Psyche der Menschen so super spannend, ne? Genau, und dann war das irgendwie schon relativ früh ein Wunsch und die Sexualität, die kam dann irgendwie so ein bisschen zufällig dazu. Im Studium hatten wir da halt so Seminare dazu und da habe ich schon gemerkt, okay, es fällt mir halt schon relativ einfach. Und als ich die Therapieausbildung gemacht habe, dann wurde in der Sexualtherapie quasi noch eine Stelle, also noch ein Platz frei und dann habe ich irgendwie das so ergriffen und kurz davor habe ich auch mit der Sexualpädagogik angefangen oder parallel, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie das war. Genau, und da habe ich dann gemerkt, so das liegt mir und so, ne? Also genau. Und wie man das wird, ist, wie gesagt, unterschiedlich. Also es gibt die Möglichkeit, dass man so die psychologischen Weg geht, also dass man Psychologie studiert, dass man eine psychologische Psychotherapieausbildung macht und dann noch die Sexualtherapie dazu. Viele machen auch nicht unbedingt nochmal dann eine erweiterte Sexualtherapie, sondern sind dann psychologische Psychotherapeutin und bieten halt auch Sexualtherapie an. Dann gibt es doch den Weg des Coachings. Sex-Coaching beispielsweise wird dann das oft genannt, wo es dann mehr, würde ich sagen, so um, wo es dann mehr so um Selbstermächtigung geht, wo es mehr so um vielleicht auch den Körper spüren geht, ne? Und dann gibt es eben noch diese therapeutische Form, die ich gewählt habe für mich. Da geht es eben nicht um psychische Störungen, sondern es geht quasi um einen therapeutischen Rahmen, also systemische Therapeutin bin ich ja, und dieser therapeutische Rahmen, würde ich so sagen, ist eben so ein bisschen der Zwischenschritt zur Psychotherapie dann, ne? Also ich habe manchmal Menschen bei mir, wo ich sage, okay, da müsste man vielleicht auch nochmal psychotherapeutisch hingucken, die gehen dann parallel in eine Traumatherapie oder in eine psychologische Psychotherapie oder so, ne? Genau, und am Ende geht es für mich ganz viel um die Frage, mit was für einem Thema kommen die? Also geht's um so eine Paarebene, geht's um eine Biografieebene, geht's um eine Coaching-Ebene, ne? Wo es mehr so um, okay, wie kann ich eigentlich gut Solo-Sex haben oder so geht. Genau, und da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, dass die Schwierigkeit ist für viele Laien, also die, wo jetzt nicht so in dem therapeutischen Bubble-Thema drin sind, zu unterscheiden, was ist jetzt eine gute Sexualtherapie oder Beratung oder wo, was ist der Unterschied? Das Problem ist, dass das in Deutschland leider nicht geregelt ist, ne? Also jeder könnte sich jetzt Sexualtherapeut oder Beratung nennen. Das ist kein geschützter Begriff. In Deutschland ist nur die psychologische Psychotherapie geschützt, alles andere nicht, ja. Deswegen ist es halt schon sehr wichtig zu gucken, was hat die Person für eine Ausbildung, aber für eine Sexualtherapie oder Beratung braucht es nicht immer eine psychologische Psychotherapeutin, ne? Wenn es bei mir jetzt beispielsweise um Zwänge gehen würde oder so, dann würde ich auch weiterverweisen. Wobei ich sagen muss, dass die meisten Menschen, die mit solchen Themen zu mir kommen, die sind schon in psychologischer Psychotherapie. Und ich finde auch, dass da eine parallele Arbeit eigentlich am sinnvollsten dann ist, ne? Genau. Ja, und ich glaube, es macht es einfach schwierig zu durchschauen, weil es einfach keine geschützten Begriffe sind. Deswegen der Tipp, wenn man sich eine Beratung sucht, dass man einfach wirklich guckt, was hat die Person für eine Ausbildung, und ein Wochenendseminar reicht eben nicht aus, ne? Also es sollte dann auf jeden Fall eine, ja, also das ist, und ich meine das gar nicht wertend oder so, weil die Menschen, die das anbieten, die sehen vielleicht auch noch gar nicht so durch, was es eigentlich braucht, weil auch wenn jemand Sexualtherapie anbietet, es braucht immer eine Grundlage an therapeutischer Arbeit. Und das sollte in der Regel zumindest eine 3-Jahres-Ausbildung in Therapie gewesen sein. Ne? Also das ist, glaube ich, eine gute Faustregel. Das, die psychologische Psychotherapie geht 3 bis 4, 5 Jahre in der Regel, also je nachdem, was für ein Verfahren man lernt, ja. Und die, so eine ähnliche therapeutische Ausbildung sollte jemand haben, der auch Therapie anbietet, ne? Mhm. Und alles andere ist für mich dann halt Beratung oder Sexcoaching. Und da ist halt für mich ein großer Unterschied. Und das macht es, glaube ich, auch schwierig, dann so durchzublicken. Aber man kann einfach gucken, hat die Person auch eine therapeutische Ausbildung? Und die sollte mindestens 3 Jahre gewesen sein. Und dann kann die Person auch, denke ich, gut sagen, okay, ich biete Therapie an und ich kann das auch oder ich kann das anbieten, ja. Das ist für mich so ein großer Unterschied, weil ein Psychologiestudium beispielsweise, das ist keine Grundlage, um Therapie anzubieten.
Ja, das ist halt nur das theoretische Wissen sozusagen, ne?
Genau, genau. Und das Praktische, das lernt man dann halt später. Und natürlich ist das theoretische Wissen auch super wichtig, klar. Aber das Praktische ist natürlich entscheidend, um zu wissen, ne? Und klar, bei mir in der Ausbildung ging es dann bei der Sexualtherapie natürlich auch ganz konkret um Funktionsstörungen etc. Das lernt man natürlich nochmal extra. Eine psychologische Psychotherapie würde jetzt gerade so Funktionsstörungen natürlich auch lernen, wobei ich da eben so die Erfahrung mache, dass viele Klientinnen, die zu mir kommen, die sagen, die waren dann schon mal in der psychologischen Psychotherapie, aber das Thema Sexualität wurde halt komplett ausgeklammert. Und das hat aber schon auch was mit der Struktur zu tun, weil Paar- und Sexualtherapie eben nicht von der Kasse übernommen wird. Und jetzt wird es sehr komplex an der Stelle, ja. Genau, aber ja. Also ich glaube, als Faustregel kann man sich einfach merken, wenn man jemanden sucht, dass man einfach guckt, hat die Person auch wirklich eine therapeutische Ausbildung, und dann wirklich auch das Thema, was man hat, beschreiben, eine E-Mail hinschicken und fragen, ob man da richtig ist.
Ja.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, einfach eine gute Faustregel, was man sich merken kann. Und wenn alles so Themen, die Begleiterscheinungen da sind, sollten dann eben auch in der psychologischen Psychotherapie eventuell nochmal angeschaut werden. Muss nicht immer, aber ja.
Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Du hattest ja gerade schon gesagt, worauf man achtet, wenn man sucht. Wie läuft denn dann eine Therapie ab, wenn man dann das erste Mal da ist sozusagen? Und wie oft hat man Sitzungen? Wie lang läuft sowas? Ich denke mal, das ist auch themenabhängig sozusagen. Und dann natürlich noch die Bonusfrage, welche Hausaufgaben gibst du denn beispielsweise mal mit?
Ja, also ne, wie das dann abläuft, also im Grunde kommen die Personen zu mir und dann frage ich halt, was sie herführt und was das Ziel wäre. Also wo wollen die denn hin mit dem Thema? Also was wäre ein gutes Ziel einfach? Was wünschen sie sich? Ne? Das ist so in der ersten Beratung eigentlich so das Thema. Genau, und wie viele Sitzungen es sind, das ist ein bisschen unabhängig, aber man kann, ein bisschen abhängig von dem Thema, aber man kann schon sagen, es gibt so ein paar leichtere Themen, ja, also es klingt jetzt nicht unbedingt leichter, aber zum Beispiel, wenn jemand mit einem Orgasmus-Thema kommt, das geht meistens schneller wie ein Lust-Thema, weil Lust viel komplexer ist, ja, meistens hängt es aber halt auch zusammen, also genau, also man kann sagen, es gibt so ein paar Themen, oder es kommen auch Menschen zu mir, die kommen so 1, 2 Sitzungen, weil dann hat sich das oft schon geklärt. Aber in der Regel sind es schon ein bisschen mehr Sitzungen. So zwischen 5 und 10 Sitzungen ist, glaube ich, so das Normal. Ja, so. Aber ich habe schon auch Paare, die begleite ich über Jahre. Ja, die kommen dann natürlich nicht jede Woche, sondern die kommen dann vielleicht irgendwann, also größere Abstände. Und zieht es aber natürlich, dass die das ohne mich wieder machen. Die Menschen, die dann regelmäßig zu mir kommen, die haben das dann eher so als eine gute Möglichkeit, an der Paarebene weiterzuarbeiten. Die machen dann manchmal auch vielleicht ein halbes Jahr Pause, kommen dann mal wieder, ne? Also das ist dann einfach individuell, genau. Und Hausaufgaben, ja, ich gebe Hausaufgaben, aber ich finde, oder das sage ich auch immer, ich bin ja auch Dozentin, ich sage immer auch zu meinen entweder Studierenden oder Teilnehmenden von Fortbildungen, sage ich immer, bei Hausaufgaben ist total wichtig, warum gebe ich die auf? Also gebe ich einfach eine Hausaufgabe, um eine Hausaufgabe aufzugeben, oder hat die einen Grund? Also das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Und dann bei mir gibt es oft so Hausaufgaben wie mal eine Serie anschauen, mal einen Podcast hören. Also das sind eigentlich so viele Hausaufgaben, die ich mal aufgebe. Und dann gibt's natürlich auch, je nachdem, wo die in der Therapie stehen, auch mal, dass die von mir, ich habe auch Online-Kurse und sowas, dass die von mir den Zugang da bekommen, dass die mein Workbook bekommen und daran arbeiten. Ich habe so extra so ein Workbook für Paare, wo die auch wieder lernen, über Sex zu sprechen, dann auch außerhalb von der Therapiesitzung. Ne? Solche Hausaufgaben gebe ich dann natürlich schon auch. Ich glaube, da hat auch jeder Paartherapeut, jede Paartherapeutin auch so seine eigenen oder ihre eigenen Methoden entwickelt mit der Zeit. Genau, das ist zum Beispiel dieses Workbook bei mir. Das ist so aus meiner Arbeit entstanden und da habe ich irgendwann gedacht, das kann ich ja eigentlich auch so anbieten für Menschen, die da so außerhalb der Therapie Interesse haben. Und so entsteht es dann, glaube ich. Also viel von dem, was ich so anbiete in meinem Shop, ja, oder auch auf meiner Homepage oder so, das sind eigentlich alles Dinge, die in der Therapie so entstanden sind, als Hausaufgabe, wenn du so willst, ja. Wie mit meinem Buch ja letztendlich auch, ne?
Ja, klar, ja. Geil. Okay, das heißt, Tipp an alle da draußen, schaut mal ins Workbook zum Beispiel rein.
Zum Beispiel, ja. Also ich muss auch sagen, dass meine Bücher auch, ich habe jetzt 2 Bücher geschrieben und 1, wo ich noch mit dabei war. Also jetzt kommt quasi mein 3. Solo-Buch raus und alle meine Bücher sind immer sehr praxisorientiert. Also man kann in die Bücher eigentlich in der Regel auch sogar reinschreiben, wenn du willst, oder du schreibst es halt raus, ja. Aber meine Bücher sind alle sehr, sehr praxisnah, ne? Und eigentlich gebe ich auch gerne Aufgaben mit aus meinem Buch, die ich dann halt rauskopiere für die oder so, weil das in der Praxis ja auch entstanden ist, so, ne? Aus den Themen.
Klar, tried and tested, ne?
Genau, genau. Mhm. Ja.
Julia, vielen Dank. Das war ein super, super spannender Einblick. Gibt's denn irgendwas, was du unseren HörerInnen da draußen noch mitgeben möchtest?
Oh, ich finde die Frage ist immer so schwierig. Ne? Also, was ich mitgeben will, ist auf jeden Fall so, dass man sich da nicht so viel Druck und Stress macht eigentlich um das Thema Sexualität. Also da gibt's so viele Mythen, die das irgendwie prägen oder Vorstellungen oder falsche Vorstellungen, ne? Was uns am Ende irgendwie davon abhält, authentische Beziehungen zu führen. Und das ist irgendwie so schade, weil da wird so viel genommen dadurch. Das wäre vielleicht, was ich mitgeben würde, wirklich den Druck zu nehmen und ja, wirklich auch mal vielleicht in so eine Podcast-Folge von mir reinzuhören, um mal zu verstehen, mit was für Themen andere Menschen so kommen in der Sexualität. Weil das ist ja auch immer so ein Moment. Viele schreiben mir, Julia, ey, ich habe diese Folge angehört, voll krass, mir geht's genauso und die kriege ich ja mehrfach, die Nachrichten, und nicht nur einmal. Das heißt also, wenn du ein Thema mit Sexualität hast, bist du wahrscheinlich nicht die einzigste Person. Und ich glaube, das ist schon mal auch so was, wo vielleicht dann nochmal entlasten kann. Und wenn euch jetzt da natürlich noch mehr so diese feministischen Perspektiven interessieren, von denen ich jetzt heute gesprochen habe, freue ich mich, wenn ihr mein Buch vorbestellt.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung. Danke dir.
Hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.